Hallo und willkommen zu unserem neuen Podcast Kopfsprung. Ich bin Marie und mir heute leider nicht gegenüber, sondern nur verbunden über eine virtuelle Plattform sitzt Jasmin.
Hallo.
Jasmin, weißt du noch, was du am 20. September 2019 um 11 Uhr gemacht hast?
Am 20. September 2019 um 11 Uhr.
Ja, letztes Jahr.
Mit dir telefoniert und das erste Mal über den Podcast gesprochen?
Du weißt es noch, verrückt, okay. Und zwar habe ich nämlich, nachdem du mich letztens ja mal gefragt hattest, wann unser erstes Brainstorming stattgefunden hat, habe ich das mal herausgefunden und tatsächlich ist das jetzt genau schon 7 Monate her.
Krass, hätte ich nicht gedacht.
Es war unser erstes Meeting, in dem wir über unseren gemeinsamen Podcast gebrainstormt haben. Und tatsächlich war auch noch der Name des Podcasts da noch nicht klar. Das heißt, der Name des Meetings war einfach nur Podcast Brainstorming.
So lang schon.
Ja, verrückt. Heftig.
Okay. Wie schnell die Zeit vergeht.
Um was geht es denn heute bei uns?
Wir wollen uns hier mit Themen befassen, die unserer Meinung nach mit mehr Offenheit, Akzeptanz und Toleranz behandelt werden sollten. Wir sind weder ausgebildete Psychologen oder Psychotherapeuten, noch befinden wir uns in einem Psychologiestudium. Und obwohl wir uns deshalb nicht Experten nennen können, wollen wir hier einen Raum schaffen, um über wichtige und interessante psychologische Themen auf Augenhöhe zu sprechen und diese zu diskutieren. Ganz ohne dabei fair oder beurteilen zu wollen.
Dieser Podcast stellt daher auch keine Diagnosen und ist kein Ersatz für psychotherapeutischen Rat. Trotzdem recherchieren wir natürlich daher ausführlich zu den jeweiligen Themen, aber wir äußern hier auch unsere freien Meinungen, die aber keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit haben.
Die Idee zu diesem Podcast kam uns lange vor der Corona-Krise. Auch wenn unser Ziel hier jetzt nicht der war, einen Corona-Podcast auf die Beine zu stellen, haben wir uns entschieden, dass wir das Thema auch nicht komplett unbeachtet stehen lassen können. Denn die aktuelle Krise kann neben anderen Faktoren auch Folgen für unsere Psyche mit sich bringen. Der derzeitige Zustand von Social Distancing bzw. der Selbstisolation kann für jeden individuelle Folgen mit sich bringen.
Was bedeutet es für uns, mehr als normalerweise allein sein zu müssen? Und das Müssen ist hier der entscheidende Punkt. Wir haben uns diesen Zustand nicht ausgesucht. Klar, wir wissen, dass es sinnvolle und unabdingliche Maßnahmen zurzeit sind. Trotzdem haben wir es uns nicht ausgesucht, in Selbstisolation zu Hause zu sitzen. Jeder Mensch ist anders. Hierbei wird der eine diesen gezwungenen Zustand des Alleinseins positiv und easy annehmen und es vielleicht sogar als Chance sehen, um Dinge zu tun, zu denen man eventuell im Alltag nicht so kommt. Wie zum Beispiel sich mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen. Oder halt Bananenbrot zu backen. Aber was wird es aufwerfen? Welche Gedanken, Emotionen, Ängste? Wenn man sich mehr und ausgiebiger als sonst mit sich selbst beschäftigt. Mit sich selbst auseinanderzusetzen ist nicht so einfach, wie es klingen mag. Vielleicht merkt man dann auch, dass man nicht nur mehr alleine ist, sondern sich dabei auch einsam fühlt. Was genau ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit? Und spielt das eine Rolle? Ja, es spielt eine Rolle. Eine entscheidende Rolle. Denn wer allein ist, ist noch lange nicht einsam. Daher ist es uns wichtig, zu Beginn eine klare Abgrenzung durch Definition der 3 Begriffe Alleinsein, Einsamkeit und soziale Isolation vorzunehmen. Da die Begriffe insbesondere Alleinsein und Einsamkeit oft in den gleichen Zusammenhängen verwendet werden. Alleinsein ist objektiv gesehen nichts weiter als ein Zustand. Ich kann beispielsweise allein in meinem Büro sitzen und arbeiten oder ich kann allein etwas unternehmen und zwar ohne mich dabei einsam zu fühlen. Einsamkeit hingegen ist ein Gefühl und beschreibt mein inneres Befinden. Um noch genauer zu werden, Einsamkeit ist das subjektive Gefühl, an einem Mangel an erfüllten sozialen Kontakten zu leiden. Es geht hier weniger um die Anzahl sozialer Kontakte, sondern vielmehr um die subjektiv beigemessene Qualität bzw. Bedeutung vorhandener sozialer Begegnungen. Hier wird ganz klar der Bruch deutlich zwischen den sozialen Beziehungen, die ein Mensch hat, und denen, die er sich wünscht. Soziale Isolation hingegen bezeichnet die Lebenssituation von Menschen, die keine oder nur wenig soziale Kontakte haben. Einsamkeit bezeichnet das Gefühl, von anderen getrennt zu sein. Also zusammenfassend kann man sagen, Alleinsein und soziale Isolation sind Zustände. Alleinsein ist kurzfristig über eine gewisse Periode und soziale Isolation ist ein langfristiger Zustand, der auch schädlich sein kann. Einsamkeit hingegen ist ein Gefühl, das sowohl aus dem Alleinsein als auch aus der sozialen Isolation resultieren kann, aber nicht zwingend muss.
Wenn der objektive Zustand des Alleinseins aber nicht der Auslöser für das subjektive Gefühl der Einsamkeit sein kann, was ist es dann, was dieses Gefühl in uns auslöst? Klar kommen uns da zuallererst äußere Faktoren in den Sinn. Wenn wir jemanden verlieren, dem wir sehr nahe standen, wie zum Beispiel die Oma, bei der wir regelmäßig zum Mittagessen waren, oder einen guten Freund, mit dem wir uns oft ausgetauscht haben und der ein wichtiger Teil unseres Lebens war. Oder wenn wir Konflikte innerhalb der Familie ausgesetzt sind, die Eltern sich streiten und mit dem Gedanken an eine Scheidung spielen. Auch Beziehungen zu Menschen in unserem direkten Umfeld, die nicht so intensiv sind, wie wir es uns vielleicht wünschen würden, und Vertrauensbrüche innerhalb von Freundschaften und Beziehungen, können dieses schmerzhafte Gefühl in uns auslösen. Opfer von Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz oder auch finanzielle Probleme, all das kann einen großen Teil dazu beitragen, dass wir uns der Einsamkeit regelrecht ausgeliefert fühlen. Es müssen aber nicht zwingend äußere Umstände sein, die uns dazu bringen, uns so zu fühlen. Auch innere Faktoren spielen hier eine große Rolle. Wir können uns beispielsweise auch in einer intakten Beziehung und stabilen Familienverhältnissen einsam fühlen, weil wir zum Beispiel ein negatives Selbstbild und eben daraus resultierend ein mangelndes Selbstwertgefühl haben. Auch an Kommunikationsdefiziten zu leiden und schwer Beziehungen zu unseren Mitmenschen aufbauen zu können, kann ein Gefühl der Einsamkeit in uns auslösen, da wir so kaum in der Lage sind, soziale Erfahrungen machen zu können und natürlich noch viel mehr von dem Gedanken getrieben werden, dass wir eventuell keinen Anschluss finden, weil wir anders sein könnten. Marie, würdest du dich an eine Beschreibung des Gefühls der Einsamkeit heranwagen?
Also ich glaube erstmal, dass jeder schon mal in der Situation war, sich einsam zu fühlen, in irgendeiner Weise, an irgendeinem Ort und Zeitpunkt. Also ich würde es auf jeden Fall mit einer Art inneren Leere beschreiben. Und vor allem auch dieses Gefühl der Abkapselung, also dass man das Gefühl hat, man kann in dem Moment, also es muss ja auch nicht langfristig sein, sondern dass man einfach in dem Moment wirklich niemanden hat, mit dem man das teilen kann, was man in dem Moment fühlt vielleicht auch. Es muss ja auch nicht unbedingt sein, dass man in der Realität niemanden hat, zu dem man gehen könnte, sondern dass man einfach auch vielleicht auch das Gefühl hat, nicht verstanden zu werden in dem Moment, dass es nichts bringen würde, mit jemandem in dem Moment zu reden. Das kommt, glaube ich, meiner Beschreibung von dem Gefühl Einsamkeit am nächsten. Was denkst du, Jasmin? Wie würdest du für dich das Gefühl der Einsamkeit beschreiben?
Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich bin auch der Meinung, dass es eigentlich jeder von uns schon hatte. Muss ja, wie gesagt, nicht über einen längeren Zeitraum erfolgen, dass man so fühlt. Ja, aber auf die Frage hin antworten tatsächlich die meisten, dass Einsamkeit häufig mit Gedanken wie ich bin mit anderen nicht verbunden, ich bin anders als die anderen oder ich habe kein Zuhause einhergeht. Das, so ähnlich hast du es ja auch beantwortet. Und auf der emotionalen Ebene zeigen sich Gefühle von Ablehnung, Ausgrenzung, Enttäuschung, Verletzung, aber auch Angst, nicht gebraucht zu werden oder wertlos zu sein. Auf die Frage, was genau das Gefühl in uns auslöst und wie es sich anfühlt, sich einsam zu fühlen, antworten die meisten, dass sie gleichzeitig traurig, angespannt, nervös und unsicher sind und eine gewisse innere Unruhe und innere Leere verspüren. Das resultiert in körperliche Symptome wie Herzrasen, Schwindel und Schlafstörungen, kann aber auch erhebliche Folgen für unsere Psyche haben und sogar Risikofaktor für nahezu alle psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, Schizophrenien, soziale Phobien oder Zwangsstörungen sein. Eine Studie der Universität Versailles, die das Zusammenspiel von Einsamkeit und der Psyche untersuchte und sich dabei auf Ein-Personen-Haushalte fokussierte, belegt, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Alleinleben und der Verbreitung psychischer Erkrankungen gibt, sobald sich der Proband dabei auch einsam fühlt. Ist Einsamkeit also eine Krankheit? Und wenn nicht, ist sie dann Ursache oder Symptom für psychische Erkrankungen?
Laut der internationalen Klassifikation der Krankheiten, kurz ICD-10, gilt Einsamkeit nicht als eigenständige psychische Krankheit. Sie wird stattdessen als Begleitphänomen von anderen seelischen Störungen wie Angst oder Depression angesehen. John Cacioppo, Einsamkeitsforscher der Universität Chicago, bestätigt, dass wäre Einsamkeit ein körperliches Leiden, müssten nachweislich ein oder mehrere Organsysteme in Mitleidenschaft gezogen sein. Wäre sie ein anerkanntes psychisches Leiden, dann gäbe es diagnostische Kriterien, die anhand von Verhalten, Empfinden und Gedankengängen Gesunde von Kranken trennen. Niedergeschlagen zu sein ist eben auch keine Krankheit, sondern nur eines der Symptome, etwa einer Depression. Einsamkeit ist ein Gefühl und als solches kann sie, wenn überhaupt, nur als mögliches Symptom einer psychischen Krankheit angesehen werden. Was war also zuerst da? Die Henne oder das Ei? Die Ursache oder das Symptom, Einsamkeit oder die psychische Erkrankung.
Also wenn man sich zum Beispiel als psychische Erkrankung mal die Depressionen nimmt, die sind ja also unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass sie die Kontaktmöglichkeiten mit anderen Menschen einschränken und deshalb auch Einsamkeitsgefühle begünstigen können. Ja, aber die aktuelle Forschung zeigt jedoch, dass psychische Erkrankungen wie Depressionen, jetzt als Beispiel, eben nicht nur die Ursache, sondern auch die Folge von Einsamkeit sein können, weil sich Depression und Einsamkeit gegenseitig beeinflussen können. Deshalb entsteht praktisch ein Teufelskreis, aus welchem die Betroffenen nicht mehr alleine herausfinden und eben Unterstützung benötigen, um diese Wechselwirkung beenden zu können. Also ich würde sagen, es spielt beides mit rein. Also Einsamkeit kann sowohl Ursache, Symptom als auch vielleicht Folge sein. Ich würde es mal so stehen lassen. Es ist ein Teufelskreis, es ist eine Wechselwirkung, weil es sich gegenseitig beeinflusst. Und ich finde nicht, dass man klar sagen kann, okay, die Einsamkeit war zuerst da und dann kam, daraufhin folgte die psychische Erkrankung. Genauso wenig, wie man es andersrum sagen kann. Also würde ich sagen, lassen wir mal so stehen. Was denkst du?
Ja, ich glaube, du hast da schon ganz gut getroffen mit der Aussage, dass man nicht klar sagen kann, was war zuerst da. Es behaftet sich auf jeden Fall gegenseitig und das eine kann aus dem anderen folgen und auch ein Symptom sein. Aber was glaube ich, ein entscheidender Faktor ist, wenn man quasi Depression hat schon, fühlt man sich halt auch eher mal einsam, ne? Also im Endeffekt gerade durch diesen Zustand dieser psychischen Krankheit Depression, gerade vielleicht, wenn man noch in der Phase ist, wo man es noch nicht behandelt oder wo man sich noch nicht sehr damit selbst auseinandergesetzt hat, fühlt man sich halt aussässig, also anders als andere. Und was du ja schon vorher gesagt hast, dieses Gefühl zu haben, anders zu sein als andere, kann natürlich sehr dazu, kommen, dass man sich dann auch einsamer fühlt. Und ich glaube, dass grundsätzlich, dass wenn man depressiv ist, dass natürlich diese Einsamkeit sehr nahe sein kann, wenn man sich auch nicht Hilfe sucht und vielleicht auch mit jemandem dann reden kann, der sich auskennt und sagt, okay, ja, das kann man dagegen tun oder so kommst du da raus und auch aus dieser Einsamkeit dann wieder. Genau, das noch. Hier ist aber sonst klar, es ist ein Teufelskreis, es kann beides zuerst da gewesen sein. Also da gibt es auch keine richtige oder falsche Antwort meiner Meinung nach, sondern jeder hat da seinen eigenen Weg und auch dann einen individuellen Weg, vielleicht damit umzugehen oder dann auch da rauszukommen.
Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich genauso. Ja, ich glaube, da muss man auch nochmal betonen, dass, weil wir jetzt die ganze Zeit von Einsamkeit sprechen, dass Einsamkeit nicht gleich Einsamkeit ist. Es gibt viele Ursachen, äußere und innere Faktoren, die das Gefühl in uns auslösen können. Und ähnlich verhält es sich aber auch mit den unterschiedlichen Arten von Einsamkeit. Wir haben ja schon gesagt, meistens ist Einsamkeit kein Dauerzustand, sondern beispielsweise eine unmittelbare Reaktion auf äußere Umstände, wie ja zum Beispiel ein Umzug in eine fremde Stadt. Und ich glaube, ich kann für die meisten von uns sprechen, wenn ich sage, dass sich jeder mal in einer Lebenssituation befindet oder befand, in der er sich einsam gefühlt hat oder fühlt. Ja, hier ist es aber genauso wichtig, eben im Hinterkopf zu haben, dass man nicht zwingend allein sein muss, um sich einsam zu fühlen. So kann man zum Beispiel in einer Dreier-WG wohnen, in der die beiden Mitbewohner sich blendend verstehen oder das einzige junge Pärchen mit Kindern im Freundeskreis sein, um sich so ausgeschlossen zu fühlen, dass es in ein Gefühl der Einsamkeit praktisch übergehen kann. Und diese Art von Einsamkeit wird reaktionelle Einsamkeit genannt, da es sich hier meistens um eine Reaktion auf einen Lebensumstand handelt, der ja eben nicht zu lang anhält. Einsamkeit muss aber nicht unbedingt plötzlich und als Reaktion auf eine bestimmte Situation eintreten, sondern kann auch als ein schleichender Prozess und sogenannte schleichende Einsamkeit auftreten. Das passiert dann, wenn Betroffene zwar soziale Kontakte haben, diese sie jedoch nicht erfüllen oder sehr oberflächlich sind, was zum Beispiel bei langjährigen Freunden passieren kann, sobald sich Interessen und Lebensziele verändern und man sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Eine weitere Art der Einsamkeit ist die Einsamkeit durch Andersartigkeit. Die Gefahr zu vereinsamen ist dann besonders groß, wenn das soziale Umfeld Menschen als andersartig wahrnimmt. Dies gilt zum Beispiel für Menschen, die an psychischen Störungen wie dem Asperger-Syndrom, Bindungsstörungen, dem Borderline-Syndrom, Bipolarität oder paranoider Schizophrenie leiden. Menschen ohne besondere Bedürfnisse haben kaum Zugang zu den Gedanken- und Gefühlswelten der Betroffenen und aufgrund ihres ungewöhnlichen Verhaltens geht kaum jemand tiefe Freundschaften zu diesen Menschen ein.
Andersartig sind aber auch Menschen, die nicht an einer psychischen Erkrankung leiden, zum Beispiel Hochbegabte. Und last but not least die chronische Einsamkeit, die oft mit psychischen Problemen der Betroffenen einhergeht. Betroffenen fehlt die Fähigkeit, von sich aus soziale Kontakte zu knüpfen und soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten. Besonders leiden darunter Menschen mit einer depressiven Erkrankung.
Und mal ganz abgesehen von den Ursachen und Arten der Einsamkeit, was denkst du, was so die klassischen Hochphasen in unserem Leben sind, in denen wir am ehesten Einsamkeit verspüren?
Also grundsätzlich glaube ich natürlich, dass es bei jedem schon auch individuell ist, weil natürlich jeder sein Leben anders durchgeht. Das heißt, Phasen finden anders und individuell statt. Das heißt, der eine wird Kinder bekommen mit Mitte 20 und der andere kriegt Kinder mit Mitte 30. Oder, ne, also das ist ja super individuell und unterschiedlich. Grundsätzlich glaube ich, dass wenn ich das jetzt altersgruppenmäßig clustern müsste, müsste ich jetzt erstmal länger drüber nachdenken, was das quasi für entscheidende Momente im Leben wären, die das auslösen könnten. Also ich glaube einerseits zum Beispiel der Moment, wo man zu Hause auszieht, das erste Mal. Also wenn man das erste Mal in einer eigenen Wohnung lebt, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Genauso auf der anderen Seite bei Eltern, die ab dem Punkt, wo die Kinder ausziehen, dann alleine zu Hause sind, ohne Kinder. Also dieses Empty-Nest-Syndrom. Und zum anderen sind das natürlich so Sachen wie, man bekommt Kinder und vielleicht andere in seinem Umkreis noch nicht. Oder auch, andere Leute bekommen alle Kinder und man selber fühlt sich irgendwie in dem Moment vielleicht einsam, weil man noch keine Kinder bekommt. Also vielleicht auch so ein bisschen dieser soziale Druck, der herrscht, wenn man vielleicht Sachen macht zu einem anderen Zeitpunkt, als es andere machen oder andere erwarten. Also auch wenn man sagt, hey, alle gehen jetzt schon ins Arbeitsleben, ich aber noch nicht. Ich bin immer noch in meinem vierten Studium und weiß noch nicht, was ich machen soll danach. Was okay ist, weil jeder hat sein anderes Tempo. Genauso kann ich aber sagen, wenn man vielleicht alle noch studieren und so ein bisschen anderen Lebensrhythmus haben, länger schlafen können, andere Zeiten haben, mit indem man vielleicht auch mehr feiern gehen kann etc. Für die Leute, die vielleicht eine Ausbildung gewählt haben oder einfach einen schnelleren Weg ins Berufsleben gefunden haben, dass diese Menschen sich natürlich auch einsam fühlen, weil sie vielleicht nicht teilhaben können an diesem sozialen Geschehen, nicht mehr so in dieser Form, wie es vielleicht vorher war. Das ist auf jeden Fall so meine Einstellung dazu. Da kann es natürlich noch unendlich viel mehr Momente geben und auch, auch Situationen. Vielleicht auch natürlich, wo ich glaube, was extrem ist dann, wenn man halt das erste Mal einen geliebten Menschen verliert in seinem Leben. Also wenn man das erste Mal Erfahrung mit dem Tod macht. Das kann natürlich aber in jedem Stadion sein. Also da haben vielleicht Leute Glück und das wird erst zum späteren Zeitpunkt im Leben sein. Aber auch, ja, Menschen, die das leider schon früher erleben müssen. Und zum Letzten denke ich, dass natürlich eine extrem entscheidende Phase ist, wo man sich einsam fühlt, ist ab dem Punkt, wo man vielleicht auch schon älter ist. Also wirklich ältere Menschen, die vielleicht dann allein wohnen, vielleicht auch schon ohne Partner, vielleicht auch nicht mehr so viel draußen sein können, die vielleicht auch schon mehrere Freunde verloren haben oder auch einfach nicht mehr in der körperlichen Lage sind, so viel zu unternehmen, denke ich, dass die Einsamkeit grundsätzlich mit dem Alter zunimmt. Wäre meine Vermutung, aber du wirst wahrscheinlich da besser aufgeklärt sein als ich.
Was die Hochphasen bezüglich der Altersgruppen angeht, bist du eigentlich ganz gut dabei. Hast auch genau die genannt, auf die ich hinaus wollte. Nämlich einmal die Altersgruppe zwischen 20 und 30, die zum ersten Mal von zu Hause auszieht, große Lebensentscheidungen trifft oder treffen muss und manchmal sogar mit dem alten Leben bricht. Dann die Gruppe mittleren Alters, so zwischen 45 und 55, die sich in dem klassischen Midlife-Crisis-Alter befindet. Und Fun Fact, der gar nicht so fun ist, das ist auch das Alter, in dem die meisten Ehen geschieden werden, tatsächlich. Und die Gruppe der älteren Menschen, die sich dem Lebensende nähern und bereits Partner und Freunde verlieren. Ich wollte hier zwar die klassischen Hochphasen erwähnen und betonen, was aber lange nicht heißt, dass man in anderen Phasen seines Lebens, die nicht in die genannten reinfallen, keine Einsamkeit verspüren kann. Im Gegenteil. Die Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, kurz KICS, deckte auf, dass sich auch viele Schulkinder im Alter von 11 bis 17 Jahren manchmal bis häufig einsam fühlen. Du liegst mit der Einschätzung, dass sich das Gefühl der Einsamkeit im Laufe der Jahre steigert, also falsch, da seit den letzten Jahren tatsächlich eine starke Tendenz in Richtung der jüngeren Altersgruppen zu erkennen ist.
Nachdem wir nun ausführlich über das Thema Einsamkeit gesprochen haben und insbesondere welche negativen Effekte dies auf die Psyche haben kann, wollen wir uns jetzt noch intensiver mit dem Alleinsein beschäftigen, das auch viele positive Effekte auf die Psyche und den Körper mit sich bringen kann. Ein Beispiel hierfür zeigt sich in der Emotionsregulation. Im Fachblatt Personality and Social Psychology Bulletin wurde Ende 2017 eine Studie der Universität Rochester veröffentlicht, in der Wissenschaftler des Fachbereichs Psychologie die Auswirkungen des Alleinseins auf die Emotionsregulation untersuchten. Emotionspsychologie ist der Teilbereich der Psychologie, der sich mit der Erforschung von Emotionen, Affekten, Gefühlen und Stimmungen beschäftigt. Oft wird Emotion umgangssprachlich für Gefühl und umgekehrt benutzt. Die Psychologin Thy Wai Nguyen, Richard Ryan, er ist Professor am Institut für positive Psychologie und Pädagogik der Australian Catholic University und Forschungsprofessor an der Universität von Rochester, und Edward Deci, er ist Professor für Psychologie und für Sozialwissenschaften, ebenfalls an der Universität von Rochester und Direktor des Programms für menschliche Motivation. Das Team konnte zeigen, dass Alleinsein einen abschwächenden Effekt auf das emotionale Erleben von Menschen hat. Sowohl positive als auch negative starke Affekte, also heftige Erregungszustände, werden verringert, von Forschern auch als Deactivation-Effekt, also Deaktivierungseffekt benannt. Das Team um Thy Wai Nguyen stellt fest, dass Alleinsein die intensiven Gefühle herunterfährt, also sowohl die positiven als auch die negativen. In einem ihrer Experimenten ließ das Team Probanden zunächst einige Fragen zu ihrer aktuellen Gefühlslage beantworten. Anschließend verbrachte ein Teil der Freiwilligen 15 Minuten allein. Sie saßen still und gemütlich da. Währenddessen führten die anderen Teilnehmer ein angenehmes Gespräch mit einem Versuchshelfer. Nach einer Viertelstunde füllten alle Probanden denselben Fragebogen erneut aus. Der positive, emotionale Ausgleich kehrte nur bei jenen ein, die 15 Minuten allein verbracht hatten. Sie fühlten sich ruhiger und in einem inneren Gleichgewicht, so die Forscher. In einem weiteren Experiment zeigten sie, dass es keine Rolle spielt, ob man während der kurzen Auszeit still dasitzt oder beispielsweise liest. Solange jemand tatsächlich allein ist, beruhigt sich die Gefühlswelt. In der Zeit mussten auch die Handys ausgeschaltet bleiben. Darüber hinaus konnte sogar der Stress der Probanden gedämpft werden, die sich von sich aus für das Alleinsein entschieden. Und klar, Menschen brauchen Menschen und das Bedürfnis nach Nähe liegt in unserer Natur. Aber auch der Kontakt mit uns selbst ist wichtig, um ihn nicht zu verlieren, um seine Gefühle zu ordnen und auch abschalten zu können. Auch das Ergebnis einer Umfrage von Wissenschaftlern und der britischen Rundfunkanstalt BCC bestätigt, dass Alleinsein als Ruhe- und Erholungsquelle fungieren kann. Sie befragten 18.000 Menschen aus 134 Ländern, welche Aktivitäten sie als besonders erholsam empfinden. Jasmin, was würdest du sagen, was wäre für dich die Aktivität, die du als erholsam empfinden würdest?
Ganz spontan, im Urlaub am Strand. So ganz spontan. Und wenn es irgendwas so im Alltag ist, was man auch ja relativ schnell machen kann, ohne jetzt in Urlaub fliegen zu müssen, würde ich auf jeden Fall sagen, lesen, ohne nebenbei den Fernseher irgendwie laufen zu haben oder regelmäßig aufs Handy zu gucken.
Sehr interessant, weil offiziell reißt du dich damit auch in das Ergebnis dieser Studie ein, weil auf Platz 1 hat es tatsächlich das Lesen geschafft. Gefolgt von in der Natur sein, beides keine Aktivitäten, die man für gewöhnlich in einer großen Gruppe unternimmt. Eine weitere Studie vom Psychologen der Universität Dresden beschäftigte sich mit der Work-Life-Balance von knapp 500 Studenten. Und sie fanden heraus, dass die Studenten, die ausreichend Zeit hatten, um über sich selbst nachdenken zu können, am wenigsten unter seelischen und körperlichen Beeinträchtigungen litten. Die Forscher schlossen daraus, dass sich eine gewisse Zeit des Alleinseins positiv auf die eigene Gesundheitsfürsorge auswirkt. Was ist jedoch, wenn man das Alleinsein nicht als Quelle der Ruhe wahrnimmt? Wenn man nicht gut allein sein kann? Man nicht in der Lage ist, ohne Ablenkung nur mit sich zu sein? Und mit den negativen Emotionen und Gedanken nicht zurechtkommt, die dann präsenter werden. Beispielsweise mit Ängsten, unverarbeiteter Enttäuschung oder Trauer oder auch einfach nur Langeweile zu kämpfen hat. Weil man den Raum mit sich selbst nicht zu füllen weiß, versucht man sich mit Reizen von außen zu betäuben. Gleichzeitig hindern einen jedoch genau diese Reize, zu sich zu kommen, Zeit nur mit sich selbst zu verbringen. Sei es durch pausenlosen Input, durch Fernsehen, Smartphones, Computer oder Tablets. Das ständige Betäuben durch äußere Reize macht das Alleinsein natürlich langfristig auch nicht einfacher. Der Psychotherapeut Wunibald Müller, er ist ein deutscher Autor, römisch-katholischer Theologe und psychologischer Psychotherapeut, sagt, dass sich vor allem Menschen mit geringem Selbstwert mit dem Alleinsein schwer tun. Wer wenig Selbstbewusstsein besitzt, braucht die Bestätigung und damit oft besonders dringend die Gesellschaft anderer. Sie dienen als Projektionsfläche. Doch nur wer allein sein kann, könne die Gemeinschaft mit anderen wirklich genießen, erklärt der Experte. Dann bereichern einen diese Menschen, ohne dass man von ihnen abhängig ist. Aber ist es schlimm, wenn man nicht gern alleine ist?
Ich finde nicht, dass es schlimm ist. Ich finde, es kommt total auf die Persönlichkeit an. Es kommt total darauf an, ob man ja eher extrovertiert, eher introvertiert ist. Ich finde, da ist ja, also die Bandbreite ist ja sehr, ja, sehr, sehr ausgeprägt. Ich finde, da kann man nicht so genau differenzieren. Aber ich finde überhaupt nicht, dass es schlimm ist. Ich meine, man kennt ja auch so Leute in seinem Umfeld, denen es einfach irgendwie ein bisschen schwerer fällt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, die einfach eher das brauchen, dass sie von Leuten umgeben sind, von Freunden umgeben sind. Ich finde, es ist eine totale Persönlichkeitssache. Und ich finde es wichtig, dass man sich angewöhnt, beziehungsweise daran arbeitet, dass man nicht gar nicht allein sein kann. Ich finde, es ist immer, wenn man es so sagen kann, ich finde, man rennt immer so ein bisschen von was weg, beziehungsweise wenn man nicht allein sein möchte, um sich von was abzulenken, finde ich, dann ist es eventuell schlimm. Und dann sollte man auf jeden Fall daran arbeiten. Aber ich finde, wenn man einfach nur so der Typ dafür ist, der halt mehr, also lieber unter Leuten ist, der halt extrovertiert ist und der das braucht, um seine Energie daraus zu schöpfen, finde ich es überhaupt nicht schlimm. Ich finde nur, dass jeder daran arbeiten sollte, auch mal allein sein zu können. Ganz abgesehen davon, ob man es jetzt lieber mag oder nicht.
Ja, also du hast da schon sehr, sehr wichtige Punkte auch genannt. Ich glaube halt auch grundsätzlich, dass man halt einfach sich so weit selbst reflektieren sollte, warum man nicht gerne alleine ist. Also ist es wirklich, weil man einfach gerne unter Menschen ist, weil man extrovertierter ist und einfach den Austausch liebt und einfach diesen sozialen Kontakt schätzt und genießen kann? Oder verbergen sich dahinter andere Sachen, dass man nicht alleine sein kann? Zum Beispiel, weil man einfach sich immer, auch wenn man alleine ist, dann durch äußere Reize betäubt. Was steckt dahinter? Ist es einfach, weil ich gerne Fernsehen gucke? Oder kann ich mich nicht mit mir selbst auseinandersetzen, weil ich damit sich dann Sachen in mir lösen oder ich auf Gedanken komme, die sehr negativ vielleicht auch sind? Und ich denke, da liegt auch so ein bisschen die Gefahr für einen selbst. Das ist natürlich auch wieder ein individuelles Ding und jedem auch selber überlassen. Dass vielleicht, wenn man dann doch mal alleine ist, gerade vielleicht auch in jetziger Zeit, dass dann einfach Sachen zutage kommen, mit denen man dann vielleicht nicht gut umgehen kann. Die man dann vielleicht auch ja mal reflektieren sollte, woran das liegt und wenn man damit selber nicht klarkommt, sich dann auch Hilfe sucht. Die Frage ist wohl eher, ob man es nur nicht mag, allein zu sein oder ob man sich vor dem Alleinsein regelrecht fürchtet und sich nach nichts mehr sehnt als nach menschlicher Gemeinsamkeit und nach ständiger Nähe zu anderen. Autophobie. Autophobie ist eine psychische Störung und spezifische Phobie, welche manchmal gemeinsam mit einer generalisierten Angststörung vorkommt und nach ständigen Panikattacken nicht selten in einer Depression endet. Betroffene sind in ihrem Leben geprägt von Unsicherheit und Schuldgefühlen. Betroffene, ängstliche Menschen sehnen sich nach Freundschaften und der Aufgabe, von anderen gebraucht zu werden und Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Eigenverantwortung wird im Leben von Autophobikern unmöglich. Psychodynamisch kommen mit großer Wahrscheinlichkeit Verlusterfahrungen und die Vernachlässigung durch Erziehungsberechtigte in Betracht. Betroffene sind auf Gesellschaft angewiesen. Ablehnung fördert die extrem negativen Gefühle bis hin zur ausgeprägten Panik. Die Furcht, auf sich allein gestellt zu sein, ist eine Belastungsprobe für Partner und Familie der Betroffenen. Weil die Phobiker Einsamkeit fürchten und ständige Liebesbeweise und Aufmerksamkeit einfordern. Die Angstbeschwerden bei der Autophobie äußern sich auf körperlicher Ebene durch Panikattacken unter Atemnot, Zittern, Herzrasen, Schlafstörungen und Schuldgefühlen. Die Behandlung einer Autophobie bedarf in aller Regel therapeutischer Hilfe. Menschen hingegen, die gern einmal allein sind, ohne Angst zu empfinden oder sich einsam zu fühlen, wissen um die positiven Seiten der Zeit mit sich selbst und ihnen ist bewusst, wenn die anderen abwesend sind, bedeutet das nicht, dass jemand keine sozialen Kontakte hat oder Beziehungen nicht pflegt. Wie aber kann ein Erwachsener lernen, das Alleinsein zu genießen? Jasmin, glaubst du, dass man das in unserem Alter noch lernen kann?
Auf jeden Fall. Also ich finde, dass es nichts ist, was mit der Entwicklung einhergeht. Also ich finde, es ist nichts, was man nicht auch im ja, späten Alter lernen kann. Vor allem, wenn man, wir haben ja vorhin von den Hochphasen geredet, wenn man sein ganzes Leben nicht damit konfrontiert ist, zum Beispiel ja mit der Familie, den Geschwistern aufwächst, auszieht in eine WG, zusammenzieht mit Freund oder Freundin, dann genau eine Familie gründet und einfach immer, immer unter Leuten ist. Und dann man, sagen wir mal, ja, mit 80 der Partner stirbt, die Kinder über die Welt verstreut sind, nicht mehr wirklich zu Besuch bekommen oder so, finde ich nicht, dass man sagen kann, okay, da ist es jetzt zu spät, das zu lernen, damit umzugehen. Ich finde, das kann man in jedem Alter noch irgendwie lernen. Ich kann jetzt gar nicht so viel dazu sagen, wie man es sich am besten beibringt, weil ich muss sagen, ich kann ganz gut allein sein und ich brauche es auch und deshalb habe ich mir ehrlich gesagt noch nie darüber Gedanken gemacht. Aber ich finde wirklich, dass es was ist, was man sich selbst beibringen kann, wenn man dann halt mal in der Situation ist. Auch wenn man vielleicht vorher eher der Typ dafür war, der wirklich ja Menschen um sich braucht, oft und oder immer sogar, finde ich, kann man trotzdem das lernen. Erwarte jetzt keinen Tipp von mir, wie, aber das ist jetzt mein Statement.
Der Seelsorger Müller sagt dazu, es mag hart sein, den Blick auf sich selbst zu richten, aber man könne sich in kleinen Schritten vorantasten. Ich glaube, dass der Unterschied aber nochmal daran liegt, du hast gesagt, ja, man kann das erlernen. Ich glaube, da ist aber nochmal ein Unterschied zu sagen, man kann das und man genießt es wirklich.
Ja.
Und ich glaube, das ist die größere Herausforderung. Also ich glaube, dass man einfach, indem man sich auch Dinge sucht, die man mag, die man allein macht, schon schaffen kann, allein zu sein. Aber das Ganze zu genießen, ich glaube dazu, das ist meine persönliche Einschätzung dazu, das genießen zu können, alleine zu sein, dafür benötigt es eine Menge Selbstreflexion und auch Arbeit an sich selbst, in dem Sinne, dass wenn man Sachen hat, die vielleicht man, mit denen man sich nicht beschäftigt, die man betäubt, was ich auch vorher schon gesagt habe, mit denen man sich nicht auseinandersetzen will, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, dann ist es natürlich auch einfacher zu genießen, alleine zu sein, wenn dann solche Sachen nicht hochkommt. Wenn man sich mit sich selbst im Reinen fühlt, Sachen mit sich geklärt hat und mit sich selbst auch auseinandergesetzt hat vor allem. Und ich glaube, das ist auch der harte Schritt an der Geschichte. Sich selber mit sich selbst auseinanderzusetzen ist nicht einfach und bedarf auch einer Menge Arbeit und auch Zeit.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Okay, Jasmin, jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage für dich. Also trotz aller der positiven Punkte, die wir jetzt genannt haben, hat ja Alleinsein meist einen negativen Beigeschmack. Auch wenn man vielleicht darüber redet, was man gemacht hat und man sagt zu Freunden, hey, ich war heute einfach mal nur alleine. Was glaubst du, woran das liegt, dass Alleinsein so einen negativen Beigeschmack mit sich bringt?
Also, wenn ich jetzt an, sagen wir mal, wenn ich jetzt mal an die Situation denke, dass man alleine mal ins Kino geht oder alleine essen geht, was irgendwie gerade so in unserem Alter sich viele nicht trauen oder woran viele gar nicht denken, weil für sie einfach auf der Hand liegt, ja, dann rufe ich halt den Kumpel an oder so. Es gibt ein paar Leute, die es machen in unserem Alter und ein paar, die wirklich nie auf die Idee kommen würden. Und ich glaube, das ist deshalb, weil, sagen wir, wenn man alleine ins Kino geht, und das jemandem erzählen würde, dann wäre oft die erste Reaktion, ah, hast du keinen gefunden, der den Film mit dir anschauen wollte? Weil man einfach, ja, bei vielen Aktivitäten auch davon ausgeht, ja, das macht man halt einfach mit Freunden oder mit der Familie oder mit dem Partner. Und ich glaube, dass es deswegen einen negativen Beigeschmack haben kann, das Alleinsein, weil man dann eventuell so rüberkommen könnte, als hätte man keine andere Option gehabt, als hätte man das praktisch selbst jetzt gemacht und entschieden, dass man das für sich macht, weil man gar keine andere Wahl hat, weil man niemanden hat, keine Freunde hat, keine Menschen in seinem Umfeld und so will man natürlich nicht aussehen. Also manchen ist es egal, manchen eher weniger, aber genau, ich glaube, das ist das Erste, was man damit praktisch so in Verbindung setzt, dieses, ah okay, der hat wohl keinen gefunden, ah die hat wohl keinen, mit der sie das machen kann. Ja, also es sieht praktisch im ersten Moment eventuell danach aus, als hätte man niemanden. Und so will man ja meistens nicht rüberkommen.
Damit bestätigst du ja auch die Meinung des Experten, der sagt, dass insbesondere Menschen mit wenig Selbstwertgefühl ein Problem haben, allein zu sein. Und das bestätigt das ja auch, wenn man sich selber wohlfühlt und Selbstbewusstsein hat, dann ist es natürlich auch viel einfacher zu sagen, hey, ich gehe heute allein ins Kino, weil ich Lust drauf habe, allein ins Kino zu gehen. Ob das jetzt sei, okay, derjenige hat abgesagt, der andere, oder hey, das ist ein Film, auf den habe ich einfach super Lust und den will keiner mit mir gucken. Oder auch wenn man einfach sagt, hey, ich setze mich in ein Restaurant alleine. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das ist natürlich mit sehr viel Vorurteilen der Gesellschaft behaftet. Ich habe auch früher, also als ich noch jung war, als Teenager, wenn ich da Leute allein im Restaurant gesehen habe, da habe ich auch teilweise gedacht, okay, warum sind die denn jetzt allein im Restaurant?
Ah, das ist witzig. Das ist witzig, dass du es sagst. Ich habe gerade letztens wirklich drüber nachgedacht und ich war einmal alleine essen. Ich habe mir extra ein Buch mitgenommen, weil ich dachte, ich muss irgendwas haben. Ich muss irgendwas haben, womit ich mich irgendwie so ein bisschen davon ablenke. Wenn ich einfach nur in der Gegend rumstarre und es den Leuten auffällt, ich weiß nicht, vielleicht ist es echt mit dem Selbstwertgefühl verbunden. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe noch nie, wenn ich in einem Restaurant saß, darauf geachtet, ob eine Person jetzt allein da sitzt oder nicht und mir tatsächlich die Frage dabei gestellt, so okay, hä, warum ist der allein? Das ist mir nie aufgefallen. Und deshalb, gerade deshalb, Ich finde, es ist gar keine große Sache. Überhaupt nicht. Und ich hätte jetzt gesagt, das fällt anderen nicht mal auf. Das ist ja wie, wenn man vor der Klasse steht und eine Präsentation hält und man verspricht sich einmal kurz und denkt, oh Gott, denkt die nächsten 20 Minuten an nichts anderes. Anderen Leuten fällt das einfach nicht so auf wie dir selbst. Und ich finde, das ist in dem Fall ähnlich.
Deswegen meinte ich auch, also ich war wirklich jung, es war so die ersten Male, wo man da so mit seinen Freunden dann auch mal allein essen gehen kann. Also, wie alt war ich da? 12 oder so. Mittlerweile finde ich das auch gar nicht mehr schlimm. Und ich muss auch ehrlich sagen, tatsächlich achte ich schon darauf, auf andere Menschen. Aber ich sehe das dann eher, dass ich denke, cool, derjenige sitzt jetzt hier und liest vielleicht sein Buch oder auch nicht. Ich habe dann eher positive Vibes dem anderen gegenüber als negative, beziehungsweise finde ich das auch nicht komisch. Ich glaube aber, dass trotzdem es noch in unseren Köpfen verankert ist, dass es vielleicht Menschen komisch finden könnten. Da stimme ich dir vollkommen zu und das finde ich aber auch irgendwo schade. Und ich meine auch, das geht ja noch weiter. Alleine auf Konzerte gehen, alleine verreisen. Ich finde, das ist einfach, das ist auch mutig und auch total spannend. Also ich glaube, dass man da sehr, sehr viel in diesen Aktivitäten mit sich alleine auch lernen kann über sich selbst und auch einfach Dinge anders vielleicht wahrnehmen kann und auch bewusster wahrnehmen kann, auch auf einem Konzert allein zu sein, weil man niemanden dabei hat, weil man sich wirklich nur auf sich und die Musik vielleicht in dem Fall konzentrieren kann. Also ich sehe das eigentlich als Chance und empfinde das als sehr mutig, wenn mir Menschen mitteilen, dass sie, sage ich mal, in Anführungsstriche Sachen alleine machen, wo man vielleicht erwarten könnte, dass man es lieber mit jemand anders gemeinsam unternimmt.
Ja, ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde sogar, dass man das nicht mehr als mutig betrachten sollte, sondern dass es einfach gar nicht negativ konnotiert sein sollte und einfach komplett normal sein sollte.
Ja. Das ist, wohin wir alle wollen, oder? Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Idee unseres Podcasts, dass wir Sachen mit mehr Offenheit und Akzeptanz betrachten, damit solche Themen, unter anderem auch das, irgendwann mal vielleicht in eine Richtung geht, dass es jemand einfach als normal empfindet. Und ich meine, auch wenn wir allein sind, sind wir schließlich in bester Gesellschaft mit uns selbst.
Das hast du schön gesagt.
Ich habe mir auch mal einen schönen poetischen Satz zum Ende überlegt.
So, aber wenn du jetzt schon von Abschluss redest und zusammenfassen, würde ich hier nochmal mit einem nicht super positiven Punkt anknüpfen. Wir haben ja festgestellt, dass Menschen andere Menschen brauchen. Doch die Frage ist halt hierbei, wie sehr brauchen wir sie tatsächlich? Und um das Thema Einsamkeit, Alleinsein, soziale Isolation zusammenzufassen, ist es wichtig, darauf einzugehen, was denn jetzt genau so gefährlich an Einsamkeit ist. Wir haben gesehen, dass es viele unterschiedliche Ursachen und Arten von Einsamkeit gibt und dass Einsamkeit nicht wirklich messbar ist und sich bei jedem unterschiedlich bemerkbar macht und aus komplett unterschiedlichen Gründen entstehen kann. Ich wollte hier nur auch nochmal betonen, dass Alleinsein, Einsamkeit und soziale Isolation alle miteinander korrelieren und sich überschneiden, jedoch nicht die gleiche Bedeutung haben. Und gerade den Begriffen Einsamkeit und soziale Isolation wird oftmals dieselbe Bedeutung zugeschrieben. Einsamkeitsforscher Cacioppo weist in seiner Forschung auch immer wieder darauf hin, dass das Erleben von Einsamkeit nicht das gleiche ist wie die soziale Isolation selbst. Eine verheiratete Mutter kann sich inmitten eines erfüllenden Berufslebens und eines Privatlebens mit glücklicher Partnerschaft einsam fühlen, genau wie ein junger Student, dem seine Depression nicht erlaubt, ernsthafte Beziehungen einzugehen. Auf der anderen Seite muss sich ein alleinlebender Single nicht einsam fühlen, genauso wenig wie ein 95-Jähriger, dessen Frau und Freunde verstorben sind, der aber zufrieden auf sein Leben zurückblickt. Soziale Isolation und Einsamkeit korrelieren, sind aber nicht dasselbe. In seiner Forschungsarbeit macht er auf den sprunghaften Anstieg sozialer Isolation und deren Folgen aufmerksam. Laut Cacioppo und anderen Forschern wird sie erst dann wirklich gefährlich, wenn der Betroffene anfängt, darunter zu leiden oder sie sogar chronisch wird. Für die meisten von uns ist es nämlich selbstverständlich, von Menschen umgeben zu sein. Sei es von der Familie, Freunden, Klassenkameraden, Kommilitonen, den Arbeitskollegen oder dem Partner.
Marie, so ganz spontan, was würdest du einschätzen, was so der längste Zeitraum war, in dem du mit niemandem persönlich gesprochen, telefoniert oder geschrieben hast?
Ganz spontan, höchstens einen Tag.
Ja.
Wenn überhaupt, ehrlich gesagt. Ich wohne nicht alleine. Das heißt, ich habe ja sowieso immer jemanden um mich. Ich habe auch noch nie ganz allein gewohnt. Also ich habe immer mit jemandem zusammen gewohnt in irgendeiner Weise. Das heißt, alleine dadurch entsteht ja schon nicht der Tag. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es bestimmt mal einen Tag gab, an dem ich alleine war, weil irgendjemand nicht im Haus war. Und ich da vielleicht dann auch niemanden angerufen habe.
Und auch nicht geschrieben?
Zählt auch dazu. Okay, kein Tag.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist echt eine interessante Frage. Also ich würde behaupten, vielleicht einen halben Tag bestimmt. Also bestimmt bis zum Nachmittag. Aber spätestens dann am Nachmittag hat man mal jemanden geschrieben oder auch telefoniert oder sowas.
Mhm, ja. Ich hätte über mich das Gleiche gesagt. Höchstens einen halben Tag. Genau, weil zu schreiben, auch wenn man nicht aktiv schreibt, es zählt ja eigentlich auch dazu, dass dir zum Beispiel jemand an WhatsApp eine Nachricht schreibt und auch wenn du nicht auf sie antwortest, hast du ja praktisch trotzdem dadurch einen sozialen Kontakt. Und ja, eben das, was für uns das Normalste der Welt ist, ist für manche eben auch eine Ausnahme. Forscher fanden heraus, dass sich das Risiko für diverse Krankheiten für Menschen, die sozial isoliert sind, erhöht. Familie, Freunde, Verwandte, Kollegen oder Nachbarn sind nicht nur eine emotionale Stütze, sondern auch eine praktische. Andere Menschen erkennen manchmal besser als wir selbst, ob es uns an etwas fehlt. Sie sehen unsere blinden Flecken und drängen uns, Sport zu machen oder zum Arzt zu gehen. Damit verbessert ein stabiles soziales Umfeld automatisch die Gesundheit. Würdest du sagen, deine körperliche Gesundheit wird durch Menschen in deinem Umfeld beeinflusst? Und wenn ja, fällt dir spontan ein Beispiel ein?
Meine körperliche Gesundheit?
Ja. Weil von der psychischen gehe ich jetzt auf jeden Fall mal aus.
Ja, genau. Also das ist klar. Also ich muss persönlich sagen, dass ich auch, wenn ich alleine bin, sehr aktiv bin und viel Sport mache und mich viel bewege. Deswegen würde ich sagen, so im ersten Sinne nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch natürlich die psychischen Folgen, wenn man lange alleine ist, auch auf den Körper sich auswirkt. Also wenn du das damit meinst, dann auf jeden Fall. Rein vom Körperlichen abgesehen, komplett ausgeschlossen von der Psyche, würde ich sagen, dass ich aber natürlich insbesondere bei Sportaktivitäten auch vermisse, auch jetzt gerade mit Freundinnen von mir gemeinsam Sport zu machen oder auch Ausflüge etc., wo man sich auch in irgendwelcher Form körperlich aktiviert.
Okay, gut zu wissen. Ich glaube, ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht und ich glaube tatsächlich, dass ich schon mehr mich bewege und mehr Sport mache, weil ich teilweise auch sehe, wie viel andere machen und damit dann direkt konfrontiert werde. Was mir aber so als erstes Beispiel eingefallen ist, ist, dass ich ewig gebraucht habe, eine Trinkroutine für mich zu finden. Ich habe immer super wenig getrunken und wirklich meine Familie, Freunde, die haben mir dann teilweise einfach ein Glas Wasser hingestellt und gesagt, trinkt mal mehr. Und das ist mir so als spontanes Beispiel eingefallen. Ich habe jetzt endlich eine Trinkroutine. Ich weiß aber nicht, ob ich da alleine so dran gedacht hätte, weil ich, wie gesagt, immer wieder drauf aufmerksam gemacht wurde.
Alles klar, ich schicke dir also ab jetzt regelmäßige Nachrichten mit Trinkerinnerungen.
Wissenschaftler der Brigham Young University in Utah werteten 148 Studien mit Daten von 308.000 Menschen aus westlichen Ländern zum Sterberisiko aus. Dabei konnten sie feststellen, dass Einsamkeit und ein Mangel an sozialen Beziehungen genauso schädlich für die Gesundheit sein kann, wie beispielsweise das Rauchen von ca. 15 Zigaretten täglich. Es ist sogar doppelt so schlimm wie Fettleibigkeit. Wenn man aber über ein gutes soziales Netzwerk verfügt, kann man das Sterberisiko bereits um die Hälfte verringern. Im Schnitt wurden die Studienteilnehmer über einen Zeitraum von ca. 7,5 Jahren beobachtet. Die beobachteten Effekte blieben auch bestehen, wenn Alter, Geschlecht und sozialer Status, zum Beispiel der Beruf, berücksichtigt wurden, was bedeutet, dass der Zusammenhang zwischen unserem sozialen Umfeld und der Sterblichkeit altersunabhängig ist. Einsamkeit ist also dann wirklich schädlich für uns, wenn wir dauerhaft darunter leiden, uns das Gefühl übermannt und unseren Alltag so stark beeinflusst, dass das Gefühl irgendwann vielleicht sogar in den Zustand der sozialen Isolation übergeht, den gefährlichsten Aspekt der Einsamkeit. Naja, wir haben jetzt viel über Negatives geredet, um jetzt das nochmal abzuschließen, findest du, man kann die soziale Isolation, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, die ja echt auch gefährlich für uns Menschen werden kann, mit der Selbstisolation in Corona-Zeiten ansatzweise, kann man das ansatzweise vergleichen? Findest du, das hat viel miteinander gemein oder findest du, das hat gar nichts miteinander zu tun?
Ich glaube, das sind komplett unterschiedliche Dinge und ich finde es auch sehr wichtig, dass wir das jetzt hier auch nochmal herausstellen, weil der entscheidende Unterschied zwischen der sozialen Isolation und der Selbstisolation, in der wir uns jetzt in Zeiten von Corona befinden, ist einfach der, dass wir momentan wissen, dass es ein Ende geben wird, dieser Phase. Also es ist eine periodisch begrenzte Phase, in der wir uns jetzt befinden. Wann auch immer diese enden wird, es wird ein Ende geben. Und die soziale Isolation ist ein langfristiger Zustand. Das ist schon mal der erste Hauptunterschied. Und zum anderen ist es so, dass die Selbstisolation heißt noch lange nicht, dass wir sozial isoliert sein müssen. Also es gibt ja Wege zu sagen, man telefoniert regelmäßig mit Freunden, mit Familie, man macht virtuelle Konferenzen. Ich meine auch wir hätten uns gewünscht, dass wir diesen Podcast in Persona aufnehmen, dass wir uns gegenübersetzen und uns da face-to-face unterhalten können über diese Themen, aber es ist nun mal nicht möglich und wir haben auch einen Weg gefunden, das virtuell stattfinden zu lassen.
Ja.
Und ich glaube, das sollte man in allen Situationen versuchen, dass man auf andere Wege umsteigt, zudem mal ist ja auch wirklich möglich ist, mit im besten Fall Mundschutz und mit 2 Meter Abstand mit Menschen, die man vermisst, spazieren zu gehen, um diese Zeit einfach zu überbrücken und wie gesagt, immer im Hinterkopf zu behalten, es hat ein Ende und es wird auch wieder andere Zeiten geben.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich finde, was auch wichtig ist, ist der Hintergedanke, dass nicht wir sozial isoliert sind. Wie du gesagt hast, es hat auch an sich nichts mit sozialer Isolation zu tun. Wir sind ja trotzdem weiterhin, wenn auch anders, in Kontakt mit unseren Mitmenschen und mit den Leuten, mit denen wir Kontakt haben wollen, nur eben anders. Ich finde, was aber auch wichtig ist, hier nochmal zu sagen, ist einfach der Aspekt, dass wir wissen, dass wir da gerade alle drinstecken, dass wir da alle irgendwie durch müssen. Es ist nicht so, dass wir uns abgekapselt haben von der Außenwelt, beziehungsweise, dass wir sozial isoliert sind, aber gleichzeitig im Hinterkopf haben, okay, man sitzt am Fenster, man hört andere Leute draußen, die zusammen was unternehmen, die zusammen Sport treiben und so weiter. Wir wissen, wir sehen es tagtäglich im Fernsehen, wir sehen es in den Nachrichten, man kommt überhaupt nicht drum rum, in sozialen Netzwerken und so weiter. Wir wissen, wir sind da alle mit drin. Jeder versucht mit der Situation bestmöglich umzugehen. Überall kann man sich Tipps holen, man kann sich Rezepte holen, weil jetzt viele Leute backen, man kann Homeworkouts machen und so weiter. Und wir merken auch gerade alle, und das finde ich ganz entscheidend bei der Frage, dass wir das alle gerade machen, dass wir alle damit konfrontiert sind. Und dass wir uns alle damit auseinandersetzen müssen. Und das ist auch nochmal ein Unterschied, weil wenn man von sozialer Isolation spricht, dann geht es natürlich nicht darum, dass es uns allen so ergeht, sondern dass es einer Person eben so ergeht und dass es dabei überhaupt nicht drauf ankommt, wie es den Leuten im Umfeld geht. Und meistens geht es denen anders. Und wir wissen, alle Leute in unserem Umfeld, Freunde, Familie, die sind alle genauso davon betroffen wie wir jetzt gerade. Wir versuchen alle das Beste draus zu machen. Und das ist auch nochmal, glaube ich, ganz entscheidend hier. Also kann man, finde ich, überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und ich glaube, dem stimmst du zu.
Und geteiltes Leid ist ja bekanntlich halbes Leid. Und ich finde, das trifft es auch ganz gut. Ich meine, man muss sich auch bewusst sein, natürlich hat es viele, sehr, 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 sehr viele negative Aspekte, was jetzt Corona auslöst. Psychischen Faktoren, die es auslösen kann, ist es jetzt ja nur ein ganz kleiner, am Rande kratzender Aspekt. Wird ganz viele Menschen geben, die haben auch noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen.
Auf jeden Fall.
Und die will ich hier auch gar nicht irgendwie runterschrauben oder sagen, das wird schon wieder alles. Aber ich glaube, dass wir können nichts gegen die Situation machen. Wie du schon meintest, ganz wichtig, wir machen das alle jetzt gemeinsam durch. Es ist jetzt so. Was halt aber ganz wichtig ist, dass man halt auch einfach zusammenhält und vor allem auch, dass man sagt, okay, für was vielleicht kann man doch Positives aus der Situation ziehen? Wie kann ich mich selbst auf mich besinnen? Was kann ich vielleicht für neue Sachen erlernen? Vielleicht mich mit Dingen beschäftigen, die ich sonst schon immer mal machen wollte. Was kann ich vielleicht für neue Hobbys in der Zeit finden? Einfach andere Gelegenheiten erkennen und diese nutzen. Und natürlich vielleicht auch so Sachen wie, man macht sich eigentlich nicht so Gedanken, man ist immer in seinem Hamsterrad, erlebt immer den gleichen Tagesablauf, im Normalen, was auch gut ist und wichtig ist für Menschen, einen Tagesablauf zu haben, auch für die Motivation, die tägliche und auch dafür, um aufstehen zu können. Aber was vielleicht auch ganz schön ist, mal zu sagen, wir müssen jetzt unter Zwang dieses Hamsterrad hier irgendwo zerbrechen. Man hat nicht mehr die alltäglichen Routinen drin und vielleicht merkt man dann auch, okay, vielleicht ist der Job gar nicht das, was ich mein Leben lang machen will. Vielleicht will ich was anderes machen. Vielleicht möchte ich mein Leben für ganz andere Initiativen nutzen. Vielleicht möchte ich was Eigenes auf die Beine stellen. Ne? Also ich glaube, dass man das auch einfach als Chance nutzen kann, über die Dinge nachzudenken, über die man sonst im Alltag nicht nachdenkt, weil sie einfach so sind und man sie als normal wahrnimmt.
Das stimmt. Und wenn das alles hier vorbei ist, dann nutzen wir alle mal die Gelegenheit und setzen uns allein ins Restaurant, ohne uns dabei einsam zu fühlen.
Das war doch mal ein schöner Satz zum Abschluss. Schönes Wochenende für euch.
Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.